gute Laune.
Hast du es schon mal anders erlebt?
Nee. Wir sind ja auch, glaube ich, der einzige Podcast, der das Versprechen hat, dass man mit besserer Laune rausgeht, als man reingekommen ist.
Genau.
Gilt nicht für viele Politveranstaltungen.
Stimmt. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen Auf- und Abreger blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Ja, liebe Caro.
Wir sprechen heute drüber, dass der Podcaster Ben Bernd zensiert und der Comedian Dieter Nuhr abgesägt werden soll. Dann, wie die Bundesregierung den kleinen Leuten das Leben so richtig schwer macht. Und über die Stolperwoche des Bundeskanzlers. Eigentlich sollte es die große Erfolgswoche werden.
Die Nachricht allerdings, die das politische Berlin elektrisiert. Der Vorstandsvorsitzende von Springer, Matthias Döpfner, soll den Kanzler bedroht haben.
Glaube ich nie.
Also die Geschichte geht so, die beiden hatten ein Vier-Augen-Gespräch Anfang des Jahres im Kanzleramt, angeblich. Und da soll Döpfner sehr auf Merz eingedrungen haben, endlich Abstand von der Brandmauer zu nehmen und sich irgendwie mit der AfD ins Benehmen zu setzen. Und dem habe sich Merz verweigert und dann sei Döpfner wutentbrannt irgendwann aufgestanden und habe geschrien, das werden Sie noch bereuen. Wer bringt es in Umlauf? Zwei Kolleginnen vom RND, das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Und warum?
Eva Quadbeck und Christina Dunst, kennt man von Lanz.
Ja, das stimmt.
Ich würde mal sagen, zwei der trübsten Tassen, die im Berlin-Journalismus rumlaufen. Die haben noch nie was gerissen. Ja. Aber die kommen jetzt halt mit dieser großen Enthüllung, weil die haben jetzt einen neuen Podcast am Start.
Daher kommt's.
Ich glaube, der heißt Wenn Sie Wüssten. Und den wollen sie halt ein bisschen aufhelfen und präsentieren jetzt die Geschichte, die natürlich so eine Geschichte ist, die ja überhaupt gut läuft, so bei eher linken Medien. Also das böse schwarze Imperium Springer will jetzt den aufrechten Friedrich Merz dazu drängen, ja, die Tür zu öffnen, dem Bösen.
Dabei haben wir uns ja schon mal geeinigt, dass es sinnvoll wäre, über diese Brandmauer mal nachzudenken. Und das Zweite, also selbst wenn der Herr Döpfner diesen Satz gesagt hätte, da werden Sie sich noch wundern oder so. Oder das werden Sie noch bereuen.
Das werden Sie noch bereuen.
Das ist für mich keine Drohung. Das ist eher so, da wirst du dich noch wundern.
Also, naja, aber das ist die eine Variante oder die eine Interpretation, die du haben kannst. Ja. Die andere, so ist das halt dargestellt. Das war schon dann so als Drohung gemeint nach dem Motto, dann werden wir alles bei Springer dafür tun, dass sie hier nicht mehr lange Kanzler sind. So ist das von den beiden jetzt erzählt. Also erstens, wenn man Matthias Döpfner kennt, so redet er natürlich überhaupt nicht. Das ist ja so ein bisschen so, du wirst als Konzernlenker nachts kontrolliert von der Polizei und sagst, kurbelst du das Fenster runter, sie werden sich noch wundern, ja, mit wem sie es hier zu tun haben. Nee, so stellt man sich halt beim RND offenbar den Talk in Vorstandsetagen vor.
Ja.
Klammer auf, RND wissen vermutlich die meisten nicht, gehört zum Matzak. Und wer ist der größte Kommanditist bei Matzak? Die SPD. Gibt nicht viele
das geht
Parteien,
eigentlich gar
die
nicht.
Überhaupt Medien noch besitzen. Die einzige, ehrlich gesagt, ist, ich glaube, die SPD, eben Matzak und vermutlich auch noch das Vorwärts. Ne? So. Ja, so malt man sich da eben das Leben in der Vorstandsetage aus, dass dann eben der Vorstandsvorsitzende zum Kanzler geht und sagt, wenn du das nicht machst, ja, dann hast du es dein letztes Stündlein geschlagen.
Aber hast du nicht gesagt, das war ein Vier-Augen-Gespräch? Ja. Also einer von beiden muss ja diese Version geleakt haben, sprich hat der Kanzler das so wahrgenommen?
Ja, darüber schweigt man sich jetzt aus, das sei dann irgendwie in Umlauf geraten. Lustigerweise, das Ganze ist ja jetzt terminiert worden auf Anfang des Jahres. Die gleiche Meldung lief schon mal um, allerdings Herbst 2025.
Sorry, heißt es jetzt von Frau Quadbeck, man habe das Gespräch zwischen Döpfner und Merz zeitlich falsch zugeordnet. Auf Deutsch riesen fuck up.
Ach so.
Dass es eine gewisse Logik gibt, darüber mal nachzudenken, ob das so wahnsinnig schlau ist mit der Brandmauer.
Ja, absolut.
Muss ich mal sagen, ja, das ist möglicherweise der harte Kern dieser Geschichte, dass wenn die beiden zusammengesessen haben sollten, Matthias Döpfner zu Friedrich Merz gesagt hat, naja, pass mal auf, wenn ihr euch die ganze Zeit an die SPD kettet, weil ihr gar keine Alternative habt und auch nichts, womit ihr mal drohen könnt, ja, dass dann die andere Seite ständig die Preise hochtreibt, beziehungsweise euch am Nasenring durch die Arena zieht, kein Wunder.
Stichwort, diese Woche erneuter Manegenbesuch von Friedrich Merz am Nasenring. Großes Reformbestreben, ja, wo ist es?
Würde ich auch sagen. Also die Ausgangslage war, man setzt sich zusammen, um das große Reformpaket zu schnüren. Und in der Realität, der Finanzminister Lars Klingbeil präsentiert dem Kanzler zwei Szenarien, wo er sich entscheiden darf.
Das eine ist schlecht und das andere noch schlechter.
Welches er wählt. Ich meine, das ist die Lage. Ja? Also, und am Ende sind wir mit was rausgekommen?
Also wir entlasten den Steuerzahler um ein paar 10 Milliarden.
Bei einem Insgesamtvolumen von?
Über 900, also quasi ein Fliegenschiss zu Deutsch. Und du zahlst jetzt mehr Steuern.
Ja, die Reichensteuer wird erhöht. Panik im Hause Fleischhauer, ja, sofort den Brutto-Netto-Rechner angeworfen. Ja. Was kommt für uns raus, nachdem am Donnerstag die Kernzahlen verkündet wurden? Also Reichensteuer wird jetzt einmal schon ab 250.000 fällig, nicht mehr ab 270.000 wie bislang. Und es gibt eine Reichensteuer dann von 47% ab eben 270.000.
Ja.
Die meisten denken ja immer, mit der Spitzensteuer höre das auf. Nein, gibt wie gesagt auch noch eine Reichensteuer.
Und wie viel sammelst du damit ein?
Im besten Fall 3 Milliarden.
Ist ein Scherz, ne?
Ja, das ist das große Reformpaket. Und dann noch, das wird jetzt alle treffen.
Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Werbung Ende.
Das ist der spürbarste Teil dieses Reformvorhabens. Wenn man sich malat fühlt, muss man sich schon am ersten Tag krankschreiben lassen. Also du musst gleich zum Arzt hinwackeln und telefonisch Krankschreibung gibt es auch nicht mehr.
Aber das ist Trick 17 mit Selbstüberlistung. Stell dir mal vor, du hast Kopfschmerzen, gehst heute zum Arzt. Ja. Du weißt ja nicht, ob du vielleicht morgen auch noch Kopfschmerzen hast oder ob das jetzt der Anfang einer Grippe ist. Also lässt du dich pro forma schon mal 2 Tage krankschreiben, damit du nicht am nächsten Tag wieder zum Arzt rennen musst. Die Fehltage werden in die Höhe gehen. Gut, dass es immerhin die Betriebe nochmal selber entscheiden können, ob sie das auch anwenden oder nicht. Aber das ist eine Schnapsidee.
Ja, ich werde natürlich am zweiten Tag, wenn ich mich wieder gesund fühle, sofort da, trotz Krankschreibung. Ist auch klar.
Dann bist du nicht versichert.
Ah, so ist das so?
Ja, natürlich.
Oh, also das heißt, ich muss zu Hause bleiben,
ja, wenn du krankgeschrieben
obwohl
bist
das Kopfweh über Nacht sich in Luft aufgelöst hat.
Ja, sonst bist du nicht versichert auf dem Arbeitsweg. Wenn was passiert, gehörst du Katz.
Das könnte in der Tat dazu führen, dass wir am Ende mehr Krankentage als weniger haben.
Natürlich. Aber es war ein großer Wunsch vom Friedrich. Aber der Friedrich hat ja manchmal so eine Fehlwahrnehmung. Er hat ja auch das Desaster bei der Fußball-WM im 16. Finale gegen Paraguay, hat er ja auch als große Leistung gelobt.
Lies nochmal vor.
Auch wenn das Ausscheiden schmerzt, was für ein Spiel, DFB-Team, mit eurem Einsatz und eurem Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.
Abgesandt um 1.53 Uhr, ne?
Ja.
Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, so als Kanzler, also wenn du schon bis zum Ende durchgeschaut hast, dass du nochmal ins Bett gehst und nicht noch auf Twitter Deutschland beglückst
mit Wahrheit,
positiven Botschaften.
Die Wahrheit ist, der hat keine Sekunde angeguckt, der lag wahrscheinlich schon um 22 Uhr im Bett und dann musste es halt der arme Praktikant machen und hat dann so die Erklärung, die falsche Nachricht rausgeschickt, weil es waren wohl 2 Versionen vorbereitet.
Mehrere Versionen hieß es, seien vorbereitet gewesen. Dann habe ein junger Mitarbeiter den falschen Tweet rausgesandt. Die Erklärung wurde tags dann allerdings auch kassiert. Man, es war offenbar kein junger Mitarbeiter, sondern ein älterer Mitarbeiter mit mehr Kompetenz, der aber auch auf den falschen Tweet gesetzt hatte. Also es hieß am Ende, falscher Tweet, falsche Uhrzeit, falsche Taste. Hm. Oder?
Ja.
Wie man das früher nannte, auf der Maus ausgerutscht.
Ja, genau. So in etwa.
Ja.
Aber dann, wenn es der falsche Mitarbeiter war, Und auch der falsche Tweet, verstehe ich nicht, warum er nochmal nachlegt. Er macht es ja dann nochmal schlimmer. Am nächsten Tag, als der Shitstorm perfekt war, hat er dann geschrieben, Erfolge feiern wir gemeinsam und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient, nicht unseren Sport. Und da dachte ich mir, du hast nichts verstanden, denn zwischen Spott und legitimer Kritik an einer Grottenleistung ist ein sehr großer Unterschied. Und er ist schon so sozialdemokratisiert, dass die Teilnehmerurkunde reicht, um in Jubelstürme auszubrechen.
Warum ist das überhaupt ein großes Thema geworden? Es ist deshalb ein großes Thema geworden, weil die Leute ja ohnehin sich fragen, hat unser Kanzler noch einen Blick auf die Realität? Ja, so. Und blickt er möglicherweise, so wie er auf das blamable Abschneiden des DFB-Teams guckt, auch insgesamt aufs Land und zum Beispiel auch den Zustand der deutschen Wirtschaft.
Tut er.
Ja, wir sind ja hier eigentlich der Gute-Laune-Podcast, aber hin und wieder muss man ja mal die Realität im Blick nehmen. Diese Woche, wie sie es ergibt, kam McKinsey mit einer großen Studie raus zum Thema Zukunftsinvestitionen. Mhm. Also wie viel wird in einem Land investiert? Und da haben die 34 führende Industrienationen und Schwellenländer verglichen. Amerika 4%, Europa insgesamt 2% der Wirtschaftsleistung. Deutschland Nulllinie erreicht, also es ist flat. Das ist
Wahnsinn.
Du sagst es, weil ohne Zukunftsinvestitionen gibt es nicht mehr Wohlstand.
Ja.
Ja. Sondern dann siehst du in der Tat nur noch so nach unten. Das Einzige, was noch investiert wird, ist Erhaltungsinvestition, also wenn eine Maschine kaputt geht,
dass wir sie reparieren
und du den Standort nicht gleich schließen willst, dann muss halt eine neue her. So. Das heißt, es gibt einen richtigen Zukunftsboykott in Deutschland. So, dann sagt der Bundeskanzler, das schmerzt, aber wir sind stolz auf die Mannschaft. Gab doch jetzt richtig schon so einen neuen Trend.
Im Netz.
Reden wie Merz.
So gut. So gut. Ich habe einen rausgesucht. Da ging es um dann die Deutsche Bahn. Also Hashtag Reden wie Merz. Und dann immer mehr Züge kommen zu spät. Das schmerzt. Doch sie haben sich unermüdlich auf den Weg gemacht. Deutschland ist stolz auf euch. Pünktlichkeit ist nicht alles. Genau. Und das kann man halt auf alles übertragen.
Ich habe auch noch was. Das ist der Kollege Alexander Kessler. Immer mehr Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Das schmerzt. Doch sie haben uns mit ihrem Einsatz begeistert. Deutschland ist stolz auf sie. Bildung ist nicht alles. Auch ganz schön. Immer mehr Arbeitsplätze werden ins Ausland verlagert. Das ist bitter. Doch die Beschäftigten haben bis zuletzt alles gegeben. Deutschland ist stolz auf sie. Wettbewerbsfähigkeit ist nicht alles.
Und
reden wie Merz.
Und das ist übrigens wieder total aktuell, denn jetzt bei diesem neuen Reformpaket soll ja auch der Kündigungsschutz gekillt werden.
Ja, für
ab 170.000. Und was passiert dann?
Gut, dann müssen wir mal sehen, wie das ausgeht, das Spiel. Also die Headline war jetzt, Kündigungsschutz entfällt für alle, die über 170.000 verdienen.
Ja.
Das ist noch nicht ganz klar. Meint das nur Neuverträge oder trifft das in der Tat alle in Deutschland, die über 170.000 verdienen? Das wäre das größte Geschenk, das man DAX-Konzern überhaupt machen kann, denn die möchten eigentlich alle loswerden, die älter als 50 oder 52 sind.
Mhm, weil die viel verdienen.
Genau. Und dann werden eben nicht, wie erhofft, dann junge, neue Leute eingestellt. Beziehungsweise ja, es werden junge, neue Leute eingestellt, nur nicht mehr in Deutschland.
Nicht bei uns.
Das nennt man Nearshoring. Früher gab es das Offshoring. Also ist man irgendwo hingegangen nach Indien. Mhm. Kennen wir ja mit dem berühmten Callcenter.
Ja.
Nee, die gehen mittlerweile alle nach Bukarest oder Barcelona, wo man ein Drittel bezahlt, die Leute aber auch gut ausgebildet sind und alle Englisch können.
Ja.
Jedenfalls passabel genug. Und da die Firmensprache ohnehin Englisch ist und keiner mehr Deutsch sprechen muss, könnte es auch da passieren, wenn es denn so kommen sollte, dass es die Altverträge auch trifft, dass der arme Herr Klingbeil mit deutlich weniger Steuereinnahmen am Ende dasteht als vorher, weil halt die ganzen High-Performer oder Hochverdiener, wie das heißt, jetzt auf der Straße sitzen und ihm nichts mehr abliefern.
Das schmerzt, aber Wohlstand ist nicht alles, lieber Jan, weißt du?
Also das ist noch besser als bei Robert Habeck. Robert Habeck hatte doch diesen berühmten Auftritt, ich glaube bei Maischberger.
Bei Insolvenzen.
Wo er sagte, die Leute sind nicht insolvent, die Firmen. Sie können nur nicht mehr ihre Rechnung zahlen.
Können nicht mehr verkaufen.
Ja.
So war es doch.
Also Habeck hätte jetzt gesagt, wir sind nicht ausgeschieden. Die anderen spielen nur ohne uns weiter.
Genau, ach schön.
Was wir natürlich an dieser Stelle fordern, ist jetzt Klarnamenpflicht. Also wer heißt eigentlich der Mitarbeiter, der auf den Knopf gedrückt hat? Weil das war eine große Forderung vor wenigen Wochen von Friedrich Merz. Klarnamenpflicht im Netz. Man müsse auch dort für Transparenz sorgen. Und ich finde, das ist jetzt unsere Forderung. Wir wollen auch wissen, wer sich da zu Worte meldet.
Nee, weil wie billig ist das denn, wenn du die Verantwortung von deinem eigenen Account auf irgendjemand anderen schiebst? Was bei dir gepostet wird, dafür musst du den Kopf hinhalten. Und ich fand das eher bitter, dass er das wieder wegschiebt, diese Verantwortung.
Wir gucken uns das Ding nochmal an. Ich habe geguckt und geguckt und geguckt und gesucht und habe gar nicht gefunden, diesen kleinen Vermerk, der normalerweise bei Posts steht, die du nicht selber abgesetzt hast.
Ja, so Team Bundeskanzler.
Nee. Da stand nicht Team Bundeskanzler. Nee. Da stand Friedrich Merz himself. Ja. Na gut, komm, Schwamm drüber. Wir haben schlimmere und ernstere Probleme.
Das ist richtig. Ich muss übrigens Abbitte leisten bei dir. Wir haben ja letzte Woche über die Minijobs gesprochen und ich war sehr davon überzeugt, dass das so nicht kommen wird, wie es vorbereitet wurde. Und unter der Woche hat sich das noch verstärkt, weil Markus Söder plötzlich gesagt hat, na, über die Minijobs, da müssen wir noch mal drüber nachdenken, gerade in der Gastronomie, das ist größerer Schaden. Nicht, dass wir das in einem Jahr dann wieder korrigieren müssen. Aber jetzt schaut es wirklich so aus, dass die Rentenkommission sich durchsetzt.
Pass auf, das war die große Erklärung der drei Parteivorsitzenden beim Thema Rente und Rentenkommission. Alle 33 Vorschläge werden umgesetzt und dann eben auch Vorschlag, glaube ich, 26, der heißt, der steuerrechtliche und sozialrechtliche Sonderstatus des Minijobs entfällt. So, wir haben darüber gesprochen, hier an dieser Stelle vergangene Woche. Ich glaube, wir können stolz sagen, wir sind mit die Ersten gewesen, die auf dieses sich anbahnende Desaster hingewiesen haben. Ich persönlich halte das für das größte Extremismusförderungsprogramm, das eine Bundesregierung jemals auf den Weg gebracht hat. Weil es wird 7 Millionen Menschen sehr, sehr unglücklich machen. Mhm. Ich habe mir das nämlich nochmal angeschaut jetzt und das haben sich bei mir auch eine Reihe von Leuten gemeldet, aus der zum Beispiel Gastronomie, die gesagt haben, das ist eine Katastrophe, was da passieren wird. Das heißt ja immer, das ist eine Armutsfalle. Ja. Wir müssen die Armutsfalle schließen. Nix da. 3,5 Millionen der insgesamt 6,8 Millionen Minijobber haben ein normales Arbeitsverhältnis.
Richtig.
Und arbeiten jetzt nochmal nebenbei im Minijob, um sich ihr Gehalt aufzubessern. Weil der Minijob ist das Steuerparadies des kleinen Mannes, das Bahamas des Balkoniers, ja? Wo brutto wie netto ist.
Wenn du es möchtest.
Wenn du es möchtest. Wird ja keiner gezwungen.
Du kannst nämlich freiwillig durchaus Sozialversicherungsbeiträge leisten.
Was die meisten eben nicht machen, weil sie sagen, pass mal auf, ich will das Geld haben und auch in der Tasche haben. So, dann kommen noch mal 1,8 Millionen Rentner dazu und etwa 1,1 Millionen Studenten. Ja,
richtig.
So.
Oder Auszubildende.
Die zahlen jetzt alle plötzlich Sozialversicherungsbeiträge. Das macht auf die 603 Euro, die du maximal im Minijob haben darfst, etwa 130 Euro aus. Mhm. Plus, wenn du eben schon einen Job hast, wie zum Beispiel der in diesen 3,5 Millionen Normalbeschäftigten, Steuern. Sodass aus den 603 Euro plötzlich entweder 470 werden oder im ungünstigsten Fall 350 oder auch nur 300.
Lohnt sich
und
dann
werden sich ganz viele sagen, pass mal auf, das lohnt sich nicht. Oder aber, das soll jetzt der Arbeitgeber übernehmen, der bislang eben eher so einen Pauschalbetrag von 30% zahlt, der das aber nicht kann, weil es sich nicht rechnet. Und der Charme war ja gerade des Minijobs, dass du diesen ganzen bürokratischen Irrsinn los bist. Wenn du jetzt die Leute normal anstellen sollst, also steuerrechtlich und versicherungstechnisch, dann hast du dieses ganze Bürokratiewahnsinn an der Backe, wo sich das ganze System nicht mehr rechnet.
Ja. Und du hast auch nicht mehr die Flexibilität. Ich meine, diese Minijobs waren ja zum Beispiel in der Gastronomie für Wochenenddienste, für Randschichten am Abend.
An der Ladenkasse, damit sich da nicht Endlosschlangen bilden.
Exakt.
Am Freitagabend.
Exakt. Das passiert alles nicht mehr. Und der Gaststättenverband DEHOGA hat auch gesagt, es ist ein Frontalangriff auf den Arbeitsmarkt. Wenn die alle Sturm laufen, also ich habe immer noch die Resthoffnung, dass sich dann doch was verändert in den Köpfen der Politiker und dass dann der ein oder andere Abgeordnete sagt, da meine ich mit. Oder Markus Söder wieder sich zurückfindet. Aber das, also.
Ich hatte so ein Déjà-vu. Und zwar erinnere ich mich daran, wie ich vor 3,5 Jahren auf einen Artikel stieß im Wirtschaftsteil der FAZ, wo es zum ersten Mal um die Wärmepumpe ging. Und da Experten genannt waren, die schrieben, jetzt eine ganz schöne Idee mit der Wärmepumpe, aber das wird in einem Drittel der Bestandsbauten nicht funktionieren. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Da war ja auch die Erwartung der Politik, wir machen einen schönen Plan und da wird sich die Realität unserem Plan schon beugen. So läuft es halt nicht. Weil es gibt auch politische Physik. Und in der politischen Physik ist es nun mal so, ja, du kannst ein bisschen die Realität verändern, aber wenn du 7 Millionen Menschen unglücklich machst, indem du ihnen plötzlich sozusagen den Minijob wegnimmst, plus alle anderen.
Nicht eben, nicht nur.
Die da ja in der Schlange stehen.
Ja.
Ich meine, wie soll das denn funktionieren? So hast du zum Beispiel eine Hochzeit oder du willst irgendeine Kommunion feiern oder eine Geburtstagsfeier.
Du holst dir halt Schwarzleute.
Gut, das ist der einzige Ausweg.
Natürlich.
Das ist aber in der Gastronomie relativ schwierig. Das ist ziemlich kontrolliert. Ja. Also am Ende wird es darauf hinauslaufen. Buffet für alle. Self-Catering. Und dann kannst du doch hoffen, dass einer da am Sonntag hingefahren ist, um dir das Buffet aufzubauen. Und zwar musst du das auch noch selber machen. Wenn sich Leute irgendwann fragen, wie zahlen ja die höchsten Steuern mit in Europa, ja, Abgabenlast so, dass es kracht und nicht mal mehr das funktioniert.
Es gab ja jetzt aus der Rentenkommission die Rechtfertigung, wenn du diese Minijobs in reguläre Beschäftigung umwandelst, dann wäre das sogar weniger Belastung für die Arbeitgeber, weil jetzt zahlen sie, wie du schon gesagt hast, pauschal 31, irgendwas Prozent und dann wären es ja nur noch knapp 20% Sozialversicherung, weil man sich das ja dann mit dem Arbeitnehmer teilt. Aber nur 5% der Minijobber wollen überhaupt in eine reguläre Beschäftigung.
Genau, so ist es. Ich halte das für eine Ordnungsfantasie. Die Leute, die das betreiben, und man sieht das in diesem Passus im Rentenkommissionspapier, das ist von den Gewerkschaften reingeschrieben worden. Das kommt von der SPD-Seite, ja. Deren Idealjob ist der Job, der vom Betriebsrat genehmigt ist, wo du daneben stehen kannst mit einer Stechuhr und auf die Minute kontrollieren, wie lange gearbeitet wird. Und jeder, der aus diesem Raster rausfällt, ist ein böser Job. Und das ist so also ein bisschen auch die Gewerkschaftslogik. Lieber gar keinen Job als so einen Job. Und deswegen wird ja auch jetzt versucht, jeden, der irgendwie nicht so super reguliert arbeitet, also zum Beispiel der Selbstständige oder eben der Minijobber, da irgendwie so reinzupressen in das System. Es gibt bei Freud, Sigmund Freud, den analen Charakter.
Ja.
Der anale Charakter ist, so nennt er ihn, jemand, der einen besonderen Ordnungsfetisch hat und einen Sauberkeitsfimmel, weil zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr
die anale Phase ist.
Ja, und da sozusagen eine besondere Sauberkeitserziehung mit diesem Kind durchgeführt wurde.
Ja, da bist du stubenrein.
Ja, genau, aber pass auf. Eben, weil man es übertrieben hat, es sozusagen in die Zwangsneurose führt. Und ich halte Leute wie Bärbel Bass für Zwangsneurotiker. Weil, oder besser, das ist die Madonna des analen Charakters. Alles muss, sagen, nur im kleinen Kästchen, alles überschaubar. Ja? Und alles, was da nicht reinpasst ins kleine Kästchen, in diesem Fall den 8-Stunden-Tag zum Beispiel, oder eben die getaktete reguläre Arbeitszeit, raus.
Dann ist der März aber der orale Charakter, oder? Ist es nicht derjenige, der immer gefallen will und sagt, oder? Genau. So war das doch.
Ja, also mehr Sigmund Freud lesen.
Nächste Woche machen wir Traumdeutung.
Genau.
Wir haben noch ein unterhaltsames Thema. Die Landesmedienanstalt NRW hat jetzt den Podcaster Ben Bernd von dem Podcast Ben Ungeskriptet aufgefordert, dass er sein Interview mit Björn Höcke verändert. Da bin ich ehrlich gesagt zusammengezuckt und habe mir gedacht, riecht doch ein bisschen nach Zensur.
Ja, also für uns ist der Presserat zuständig.
Der uns ja immer rügt.
Genau. Und für Podcaster wie Herrn Bernd offenbar das Telemediengesetz. Wobei ich das komisch finde, weil wir müssten doch eigentlich auch mit diesem Podcast unter das Telemediengesetz fallen. Nicht, dass wir jetzt noch die Landesmedienanstalt uns auf den Hals setzen. Götzen, Götzen. Der hat jemals Post bekommen.
Ja.
Ben Bernd. Den haben wir auch schon mal hier groß besprochen. Weil Richtig. Er eben diesen besagten Riesenerfolg mit dem Interview mit Björn Höcke hatte.
6 Millionen Abrufe.
Also die Landesmedienanstalt hat sich das offenbar alles durchgehört. Die 4 Stunden, wofür die alles Zeit haben, aber gut. Und sind auf eine Passage gestoßen, wo Höcke nochmal auf sein Verfahren kommt, weil er ja diese SA-Parole benutzt hatte.
Ich sag sie nicht.
Alles für Deutschland, glaube ich. Ich bin da mittlerweile, ich bin da auch so.
Ja, ist in Ordnung.
So. Ich glaube, der hieß Alles für Deutschland.
Ja, genau.
Und dann kommen sie auch darauf zu sprechen und dann sagt Höcke, ja, es gäbe ja gar keine sozusagen offizielle SA-Parole.
Was falsch ist.
Ja.
Weil wenn,
oder wahrscheinlich im Graubereich, ob das jetzt das offizielle SA-Motto war.
Wenn der Bundesgerichtshof ihn rechtskräftig verurteilt hat, was er hat,
pass auf,
gilt das.
Ja, wobei, wie gesagt, Björn Höcke sagt nicht, das war keine SA-Parole, sondern ich glaube, er sagt an der Stelle, die SA hatte sozusagen kein offizielles Motto.
Genau.
Wie auch immer.
Mhm. Und was die Landesmedienanstalt jetzt anprangert, ist, dass Ben da nicht widersprochen hat.
Ja, und deswegen soll er jetzt irgendwie da eine Bauchbinde basteln oder dann seinen Podcast
kürzen
oder das nochmal einsprechen nach dem Motto, übrigens an dieser Stelle, das entspricht nicht dem Wikipedia-Eintrag, so?
Ja.
Wenn das Kriterium ist, dann muss ich mal sagen, da erwarte ich jetzt viel bei so einer typischen Joska-Sendung.
Ja.
Ich meine, wo Heidi Reicheneck allen Quatsch erzählen kann. Ja? Das ist ja auch das Interessante. Es trifft immer nur Leute wie Bernd Berndt. Es trifft komischerweise nie Frau Illner oder Frau Mioska, ja?
Ja.
Wo du jeden Quatsch sagen kannst. Die versuchen das jetzt dann mit einem Faktencheck zu lösen anschließend. Ja? Nur die Möglichkeit wird Herrn Bernd ja gar nicht eröffnet. Der soll ja nicht einen Faktencheck machen, anschließend nach dem Motto, hier den Link, da könnt ihr dann euch das alles angucken, sondern er soll ja seine Sendung verändern.
Angeblich wurde er aufgefordert, eine Gegendarstellung in einem nächsten Podcast zu machen und weil er das nicht wollte, kommt jetzt diese Aufforderung, etwas zu verändern. Also
der Mann hat 100% recht.
Natürlich hat er recht.
Wo kommen wir denn dahin? Ich meine, das Landesmedienanstalt ist eine staatliche Institution. Wenn wir jetzt anfangen, Journalisten vorzuschreiben, wie sie ihre Interviews zu führen haben.
Er ist kein Journalist. Das sagt er doch selber immer häufiger.
Ja, aber es ist natürlich nicht, ja gut.
Also wir müssen uns schon mal entscheiden. Entweder ist er kein Journalist oder ist Journalist.
Es ist ein journalistisches Format.
Das ist richtig.
Ja, also
aber er bereitet sich vor, also ich habe die letzte Folge gesehen.
Da würde ich Herrn Berndt jetzt auch mal von abraten, also jetzt auf dummen Fang zu gehen und sagen, ich bin ja gar kein Journalist.
Aber er arbeitet nicht journalistisch, Jan. Er hat
der Journalismus, das Haus des Herrn hat viele Zimmer. Ja, kann ich nur sagen. Er macht das halt anders als andere, wurde ihm ja auch vorgeworfen. So ein bisschen Hotel-Matze-mäßig.
Richtig.
Ja. So ist doch okay.
Ja, natürlich ist es okay.
Am Ende ist es ein journalistisches Produkt. Also es gibt einen Host, es gibt einen Gast und es gibt ein Publikum. Und da kann ich mich jetzt nicht rausmogeln und sagen, nee, ich bin ja gar kein Journalist. Er hat nicht Journalismus gelernt. Ich übrigens auch nicht. Ja?
Ich auch nicht.
Ich hab zum Glück niemals ein Journalismus-Seminar betreten. Deswegen schreibe ich wahrscheinlich klare Sätze. Ja? Ja, ich habe Literaturwissenschaft und Philosophie studiert. Also was Anständiges. Der Punkt ist, finde ich, und darauf hat der Anwalt von Herrn Berndt, er hat ja nicht irgendeinen Anwalt.
Der Anwalt von Elon Musk.
Den Anwalt von Elon Musk. Also den berühmten Herrn Steinhöfer zur Rate gezogen. Und der sagt, wie kann das eigentlich sein, eben, dass der Staat über eine Vorfeldorganisation und die Landesmedienanstalt ist natürlich eine staatliche Institution, denn die wird ja auch staatlich kontrolliert, finanziert und entsprechend auch besetzt, anfängt in Podcasts rumzufummeln und den Leuten zu sagen, was die richtigen Fragen sind und was die richtigen Antworten.
Ja.
So, ich würde mal sagen, da sollten wir mal einen Riegel vorschieben.
Ich finde ihn trotzdem, Ben, ein bisschen inkonsequent, denn er hatte zuletzt Frauke Petri zu Gast. Die war überhaupt nicht damit einverstanden, wie Björn Höcke bzw. auch ihr Verhältnis mit ihm damals in der AfD beschrieben hatte. Und da hat sie gedroht, den Ben zu verklagen. Und da hat er sehr wohl Dinge, die falsche Tatsachenbehauptungen waren, rausgeschnitten und seinen Podcast im Nachgang verändert.
Aber das ist ja doch genau mein Punkt, Caro. In dem Fall hat eine Privatperson geklagt, das war Frauke Petri. Bei der Landesmedienanstalt handelt es sich um eine staatliche Institution und ich glaube, wir kommen in Teufels Küche, wenn wir anfangen bzw. zulassen, dass der Staat journalistische Produkte auf Wahrhaftigkeit kontrolliert, bzw. Sorgfaltspflichten anmahnt, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten, so heißt ja das in diesem Schreiben.
Es gibt überhaupt gar kein Gesetz, das beschreibt, was die journalistische Sorgfaltspflicht überhaupt im Detail ist.
Ja, und zum Beispiel können sie dem ja sogar den Laden dann dicht machen, bis sie den Saft abdrehen. So. Und das erleben wir jetzt ja immer öfter, dass der Staat Befugnisse, die er hat, von denen wir gar nicht wussten, dass er sie hat, jetzt relativ robust, wie das so schön heißt, einsetzt. Ja? Und dann ja so ein ganzes Tableau eben einfach Möglichkeiten geschaffen hat. Und ich würde sagen, Finger weg.
Es ist ja auffällig, dass das aber auch immer dann Menschen betrifft, die in der Mitte oder rechts der Mitte angesiedelt sind, da gibt es noch einen Fall.
Unser Freund Dieter Nuhr.
Exakt. Comedian.
Hat sich lustig gemacht über... Ja, was hat er sich eigentlich lustig gemacht? Das ist ja genau der Streitfall. Also ich habe mir den Clip angeguckt, ihm wird vorgeworfen, er hätte sich lustig gemacht über Femizide, also Frauenmorde.
Das hat er nicht gemacht.
Nee, er macht sich darüber lustig, dass letztlich jeder Mann als Täter gilt.
Exakt, dass in der linkswoken Bubble jeder Mann ein potenzieller Vergewaltiger und Mörder ist. Und darüber hat er sich lustig gemacht.
Und als hätte es das noch gebraucht, als Beweis, ist ja just in der Woche, in dem sich alle über Dieter Nuhr aufgeregt haben, er habe sich angeblich über Femizide lustig gemacht, ein Plakat unter Unterstützung der Grünen öffentlich geworden, das soll jetzt überall hängen, wo steht, mein Mann gleich Täter, mein Ehemann gleich Täter, mein Vater gleich Täter. Ja, so. Okay, und das war genau das Thema von Dieter Nuhr.
Richtig.
Dann hat er einen Satz gesagt, der fragwürdig war, wie das so manchmal ist bei Gags. Da sagst du auch mal was, was ja beim zweiten oder dritten Nachdenken ein bisschen schief ist. Er hat nämlich gesagt, er hat empfohlen, Frauen, bevor sie mit einem Kerl in die Kiste steigen, sich den Typ mal genauer anzuschauen.
Ist halt inhaltlich falsch.
Pass mal auf, ist insgesamt so ein guter Ratschlag im Leben. Ja. Ja. Nur in dem Zusammenhang, wenn man weiß, dass die meisten, wir reden hier so von 350, glaube ich, Morde pro Jahr, die meisten Opfer werden von jemandem, den sie ja länger kennen.
Ja. Oder nach einer Trennung.
Also eben nicht der Zugehörsbekanntschaft, ja, nicht dem One-Night-Stand. Ja. Ja. Das war so ein bisschen blöd. Nur jetzt versuchen, das ist ja genau der Punkt, ihn daran aufzuhängen und ihn zu erledigen. Das Täter, ist ja der Versuch.
Das ist Täter-Opfer-Umkehr.
Genau, das ist der Versuch. Ja. Also das ginge nicht, das sei widerlich. Letztlich, so ein Mann darf man öffentlich nicht mehr auftreten lassen, der eben Femizide zum Witzthema macht. Das ist explizit die Forderung gewesen. Und da reihen sich dann alle ein. Von die Ersten, die das aufgebaut haben, war so eine Else beim Standard, ne, so einer österreichischen Zeitung. Dann kommt eben Spiegel Online, kommt Zeit Online. Was mich überrascht hat, auch die FAZ merkwürdigerweise.
Nur ist kein Komiker mehr. Dann der Kölner Stadtanzeiger.
Also eigentlich alle waren draußen.
Wo ist die Cancel Culture, wenn man sie braucht?
Guck.
Das ist eine Kampagne.
Ja, klar. Der nervt ihn natürlich wahnsinnig. Warum? Weil er sich über die Grünen lustig macht. Ist auch der Einzige, der sich über die Grünen lustig macht. Im ganzen deutschen Fernsehen.
Weil er sie besonders gut kennt und da mal Mitglied war.
Genau, so. Wie das ja oft so ist, ne? Wenn du dann von dort kommst, aus der eigenen Familie, dann weißt du auch, wie du den Opa, weil die großen Reden geschwungen hat, dann auch hochnehmen kannst. Wir sind in diesem Fall den grünen Opa. Ja.
Aber das ist jetzt frauenfeindlich. Und wenn in der ARD oder im BR irgendeine Doku läuft, wo irgendein Mann erzählt, Frauen müssen verhüllt werden wie eine Handyhülle, dann gibt es keinen Aufschrei, weil das war maximal frauenfeindlich.
Ja, das stimmt. Also wir sind jetzt, wollen jetzt nicht aufrechnen hier.
Ja, ich will es nur mal gesagt haben.
Du willst es nur mal gesagt haben, okay, gut. Also das war unsere Lanze für die Meinungsfreiheit. Ein Beispiel Dieter Nuhr. Ich glaube allerdings, der ist jetzt so groß, dass die ARD sich nicht traut, ihn zu canceln. Die würden gerne, wenn sie könnten, glaube ich. Aber dann haben sie wiederum noch einen größeren Shitstorm, weil der hat halt sehr, sehr viele Fans.
Ja, na klar.
Wir sind am Ende dieser Nummer weitergehen.
Wenn sich ein Comedian am Ende für seine Witze entschuldigen muss, ja, was glaubst du, wo das dann endet? Da irgendwann müssen wir uns hier entschuldigen für das, was wir sagen.
Die Zeit, die hatten wir schon mal, dass bei einem Witz, der ein bisschen daneben gegangen war, man gleich einen Kopf kürzer gemacht wurde, die würde ich nie wieder haben. Das geht auch zum Comedy-Geschäft übrigens.
Ja, natürlich.
Auch mal einen Bad-Joke. Ja?
Ja. Ich muss übrigens, da nicht drüber lachen, weißt du?
Genau. Übrigens auch über Themen im Zweifel, das ist die hohe Kunst der Komik, wo alle sagen, Hände weg, ja, Hände weg. Die Wahrheit ist, über wen darf man Witze machen? Also über Frauen so und so ja nicht. Schwule nicht, Behinderte nicht. Eigentlich bleibt nur
Männer
eines bestimmten Alters mit der richtigen Hautfarbe. Ja klar.
Oh, I feel you.
Und damit sind wir schon wieder beim schönen Thema.
Verlierer der Woche.
Bisschen Rubrik, ja. Wen hatten wir denn?
Na, die Grünen bieten sich an.
Ah ja, Denise Lob. Ich will die jetzt nicht falsch aussprechen. Aus Dithmarschen kommt die, glaube ich. Mhm. Also aus dem Norden.
Bundestagsabgeordnete.
Lob von den Grünen. Immerhin hat sie es geschafft, auf die erste Seite der FAZ, Schlagzeile, ja, also nach diesem schrecklichen, nach dieser schrecklichen Tat in Stade, wo ein 45-jähriger Familienvater 6 Menschen erschossen hat.
In einem Sorgerechtsstreit?
In einem Sorgerechtsstreit, beziehungsweise die hatten denen das Kind weggenommen oder ihm das Kind weggenommen, weil es ja Verdacht darauf gibt, dass er das gepackt und geschüttelt hatte. Und das hatte er immer eine Hirnblutung, also war im Krankenhaus gelandet. 3 Monate alt, glaube ich.
Genau, ja.
Da muss das Jugendamt eingreifen. Ne?
Ja, bitte.
So, da sah er nicht ein und hat die dann alle umgemäht. Denise Lub oder Lob. Mhm. Ja, also es brauche besseren Schutz und Schutzräume gegen männliche Gewalt. Das, was man so sagt, da habe ich gedacht, was meint Frau Lob jetzt eigentlich, dass du bei jedem Gespräch mit einem Vater, und das sind natürlich immer auch schwierige Situationen mit dem Jugendamt, der jetzt so eine bewaffnete Polizeieinheit hast, oder dass du das nur hinter einer Glasscheibe die Gespräche führst. So, ich finde das, mir geht das so auf den Zeiger, dieses wohlfeile Rumgequatsche. Was genau sind die Schutzkonzepte, Frau Lob, fragen wir mal an der Stelle. Vielleicht sieht sie uns ja und hat ein paar Ideen und dann nächste Woche stellen wir ihr vor und sagen, ja, besser, die, aus Dithmarschen kommt jetzt die Rettung.
Zumal ihr das Schutzkonzept hier versagt hat, denn der Grund, dass da 6 Leute überhaupt im Zimmer waren, war, weil man wusste, dass er gewalttätig ist. Normalerweise wäre da nur eine Person.
Gibt da so einen Aspekt, der etwas unterbeleuchtet ist bei der ganzen Nummer? Also wenn wir schon beim Thema strukturelle männliche Gewalt sind, die sind dann ja abgehauen mit einem Fluchtfahrzeug. Und dann hatten sie einen platten Reifen und dann ist die Polizei im Zugriff drauf. Wer saß am Steuer dieses Fluchtfahrzeuges?
Nicht der Täter.
Eine 65-jährige Frau, Migrationsberaterin, finanziert, so habe ich es gelesen, ich hoffe es stimmt, werde das nochmal nachprüfen, von dem berühmten Programm Demokratie leben.
Ach nö. Oh Gott.
Die offenbar Patentante, die muss man ja fast annehmen, in die ganze Sache eingeweiht war. Jedenfalls hatte sie keine Hemmung, sich anschließend ans Steuer zu setzen und das Fluchtfahrzeug zu fahren. Vielleicht wäre es ja insgesamt überhaupt mal lohnend, beim Thema männliche Gewalt auch über den weiblichen Anteil kurz mal nachzudenken. Auch der wird im Zweifel eine Mutter gehabt haben und in diesem Fall sogar eine weibliche Fluchthelferin.
Unglaublich.
I'm just saying.
Wer ist unser Gewinner?
Die Klimaanlage.
Die hatten wir schon letzte Woche.
Ja, aber jetzt ist er ausverkauft.
Das ist richtig, ich hab's gemerkt.
Da gibt's so eine App sogar. Da gibt's einen Typ, der hat eine App installiert, weil er sich so geärgert hat, dass er keine Klimaanlagen mehr kriegt, dass er live sehen kann, in welchem Baumarkt Deutschland noch was vorhanden ist. Und Anfang der Woche gab es noch dann 2 kleine grüne Punkte und die erloschen dann am Dienstag, als die Superhitze ja endgültig zugeschlagen hatte.
Wir müssen halt jetzt umdenken. Wir müssen einfach mal hitzefreundlich bauen.
Ich meine, das kam ja alles anschließend, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben. Mhm. Oder hatten, auch da hatten wir übrigens ein gutes Gefühl für ein Thema. Dann kam ja die große Klimaanlagendiskussion. Also, dass eine Intensivstation gebaut wird, ein OP, in einem Neubau, ohne Klimaanlage, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ich auch nicht, ist indiskutabel.
Die saßen dann aber 38 Grad, die frisch operierten und wurden dann sozusagen von den Krankenschwestern befächelt, beziehungsweise irgendwo hingekarrt, wo es ein bisschen kühler war. Und alle, die haben dann alle versucht, die Scheiben, also natürlich auch mal so Krankenhäuser, viele, viele Scheiben mit irgendwelchen Folien zu bekleben. Um das so einigermaßen erträglich zu machen. Ich habe natürlich nachgeguckt und bin gestoßen also auf das klimaneutrale Krankenhaus.
Oh.
Ja, das gibt es also. Klar, voll im Trend. Eine Initiative der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Das klimaneutrale Krankenhaus. Da ist natürlich die Klimaanlage im Grunde nicht vorgesehen. Mhm. Auch das Narkosegas gilt als sehr klimaschädlich.
Oh Gott.
Wer weiß, vielleicht kommen wir demnächst zurück. Also nicht nur aufs Schwitzen, sondern auch so wie früher. Vor der OP tankst du dir viel ein und dann kriegst du das Beißholz.
Ja, also klimafreundlich ist das?
Ja, das ist klimafreundlich.
Wusstest du, dass wir ab sofort auch eine neue Rubrik haben?
Nee.
Habe ich mir überlegt.
Ja?
Den Faktencheck vom Schwarzen Kanal, denn es gibt doch immer wieder Vorfälle, dass du irgendwelche Sachen aus dem Hut zauberst. Ich bin darauf nicht vorbereitet und am Ende stellen sie sich als verkehrt heraus.
Nämlich?
Du hattest letzte Woche über Isabel Schirrer gesprochen.
Die Frau mit dem Problempony und dem Fahnenproblem.
Richtig, Lord Helmchen.
Ja.
Dass sie bei der SZ Süddeutschen Zeitung arbeitet und das ist nicht korrekt. Nein. Es ist die Saarbrücker Zeitung.
Die sie auch SZ abkürzt und ich habe nicht genau hingeguckt. Also Entschuldigung an dieser Stelle an Frau Schirrer für die Falschzuordnung.
Und wir hatten noch fälschlicherweise nicht erklärt, dass die Rente mit 63, auch wenn das ein geflügelter Begriff ist, nicht bedeutet, dass wirklich Punkt 63 der Arbeitshammer fällt, sondern mittlerweile gehen die Leute, die Rente 63 haben dürfen, mit 65 Jahren in Rente.
Das hat sich auch nach hinten ein bisschen rausgeschlichen. Genau. Das war offenbar mal mit 63 möglich.
Genau.
Und jetzt aufgrund irgendwelcher rententechnischen
Anpassungen. Aber es heißt eben im Volksmund immer noch so, deswegen hatten wir das so verwendet, war natürlich missverständlich. Also?
Also eine neue Rubrik.
Liebe Landesmedienanstalt, ja, ich glaube, die Bayerische ist für uns zuständig. Ihr seht, mit der Sorgfaltspflicht nehmen wir es an dieser Stelle ganz, ganz ernst.
Und zwar jede Woche, unter der Woche, exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende auf der YouTube-Seite von Focus Online und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.